Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Sendung, wo es ums gottgeweihte Leben geht. Ich darf Sie in dieser Stunde begleiten. Mein Name ist Andrea Marti und ich wünsche Ihnen auch eingangs schon einen gesegneten Tag, das Fest von der Marienerscheinung. Ja, Sie betet zu Gott mehrmals täglich. Sie haben gelobt, keusch, arm und gehorsam zu leben. Ja, das ist das Leben von Ordensleuten. Auch wenn bei allen Ordensgemeinschaften ein gemeinsamer Kern zu finden ist, nämlich die radikale Nachfolge Jesu, gibt es viele unterschiedliche Klostergemeinschaften. Und eine neue Form des geweihten Lebens gibt es bei der Internationalen Gemeinschaft der Seligpreisungen. Eine Communio, wo unterschiedliche Lebensstände gibt. Brüder, Schwestern und Laien leben zusammen und arbeiten zusammen und beten zusammen. In der heutigen Zeit hat die Gemeinschaft eine hohe Aktualität. Sie haben ein kontemplatives Gebetsleben und sind zugleich apostolisch tätig. Ihr Auftrag im ehemaligen Kapuzinerkloster in Zug ist die Neuevangelisierung und das vor allem in der Jugendarbeit. Und so freue ich mich heute, dass wir im Gespräch sind mit der Schwester Claudia Huber. Ich möchte die Schwester Claudia bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Vielen Dank.
Schön. Schwester Claudia, könnten Sie eingangs uns ein Porträt machen über Seligpreisungen in Zug? Also, dass Sie uns ein bisschen erzählen könnten, wer ist da in Zug?
Ja, das mache ich sehr gern. Wir sind da 15 Personen im ehemaligen Kapuzinerkloster im Zentrum von Zug. Und da dazu gehören geweihte Schwestern, geweihte Brüder und auch Laien. Das heisst, wir sind 5 Schwestern plus eine Kandidatin. Dann sind 3 Brüder, die gleichzeitig auch Priester sind, und ein Postulant, der gerne auch möchte Brüder werden. Und dann haben wir 2 Ehepaare, ein älteres und ein jüngeres, das jetzt gerade auch vor ein paar Monaten ein Baby bekommen hat. Und eine zölibatär lebende Frau, die auch zum Laienzweig gehört.
Wie ist die Seligpreisung, wie ist die Geschichte, also der Hintergrund, dass sie auf Zug gekommen sind?
Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen mehr ausholen. Wir sind in Frankreich gegründet worden. Gemeinschaft der Seligpreisungen, und zwar am 25. Mai 1973. Das heisst, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil von 2 Ehepaaren. Die Ehepaare waren evangelisch gewesen. Sie heissen Ephraim und Jean Croissant. Und das zweite Ehepaar ist Jean-Marc und Mireille Hamel. Und die haben die charismatische Erneuerung, die damals ja durch die ganze Welt durchgegangen ist, das Wirken vom Heiligen Geist haben sie miterlebt und sind da zutiefst berührt worden und haben dort auch den Wunsch verspürt, ein intensives Gebetsleben zu führen und auch gemeinsam den Weg zu gehen, auch indem sie so ein bisschen wie in der Urgemeinde zusammenleben, miteinander beten, arbeiten und wirken. Die Gemeinschaft hat dann den Namen angenommen, Gemeinschaft des Löwen von Juda und des geopferten Lamms. Das ist aber, wo wir dann immer mehr Häuser hatten, wo wir uns international ausbreitet haben, wo einfach ein Haufen Geschwister dazugekommen sind, hat man dann gemerkt, dass der Name ein bisschen schwierig ist. Gerade so in Ländern vom Libanon oder wo das Judentum auch präsent ist. Und dann ist dann 1991, hat die Gemeinschaft dann einen anderen Namen angenommen, und zwar die Gemeinschaft der Seligpreisungen. Ja, wie gesagt, sind relativ schnell weitere Gründungen erfolgt. Die Gemeinschaft ist gewachsen. Am Anfang waren nur Laien in der Gemeinschaft. Und eben, wie gesagt, sie waren evangelisch und haben mit der Zeit immer mehr katholische Elemente entdeckt. Die Liebe zur Eucharistie, zur Mutter Gottes, auch Beziehung zu den Heiligen. Sie haben auch den Papst immer mehr schätzen gelernt. Und haben dann gemerkt, dass mit der Zeit, dass sie sich in der katholischen Kirche eigentlich viel mehr zu Hause fühlen und sind dann nach dies nach einen nach dem anderen persönlich konvertiert. Und so ist unsere Gemeinschaft eine katholische Gemeinschaft geworden, wo wir dann auch unter einem Bischof Von dort, das war damals Monsignor Coffi, der uns dann unsere Statuten approbiert hat und uns aufgenommen hat. Eben dann, wie gesagt, sind dann zuerst nur Ehepaar gewesen, später sind dann Berufungen zum Geweihtenleben dazugekommen. Brüder und Schwestern auch Berufungen zum Priestertum. Ja, und weil wir immer mehr gewachsen sind und uns ausbreitet sind, also verschiedene Gründungen in verschiedenen Ländern passiert sind, sind wir dann auch in die Schweiz gekommen. Und zwar ist das 1991 gewesen, wo das Haus in Vanton im Wallis gegründet worden ist. Das ist im französischsprachigen Teil. Und von dort aus ist dann die Gründung in Zug erfolgt. Aber das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Das ist dann 2000 gewesen. Und zwar ist da in Zug das Kapuzinerkloster. Ja, da sind nur noch 3 Brüder gewesen, 3 Kapuziner, die ja schon auf dem Alter waren und haben das Kloster nicht mehr können tragen allein. Das heisst, sie mussten es eigentlich aufgeben. Und weil die Gebäude der Bürgergemeinde gehören, hat sich dann die Bürgergemeinde Gedanken gemacht, was aus diesen Gebäuden könnte passieren. Das war schon 400 Jahre lang ein religiöser Ort gewesen. Und die Bürgergemeinde hat da verschiedene Projekte auch in Aussicht gehabt. Zum Beispiel eine Musikschule daraus zu machen oder eine Gemeinschaft für Drogenabhängige den Raum zu geben. Und dann haben sich da Bürger, die einfach auch einen engen Kontakt zu den Kapuzinern hatten, dafür eingesetzt, dass das Haus ein religiöser Ort bleibt. Sie haben sich dann auf die Suche gemacht nach einer Gemeinschaft, wo könnte das Haus übernehmen. Und haben dann in Italien eine Schwestergemeinschaft angefragt. Die haben zuerst dann zugesagt, haben sich dann aber auch wieder zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, dass doch irgendwie auch verschiedene Meinungen da sind für das Haus, was man aus dem Haus macht. Und dann sind sie schließlich auf die Gemeinschaft der Seligpreisungen gestoßen, die eben damals in Vanton schon war. Und haben uns angefragt, ob wir Interesse hätten, das Haus zu übernehmen, falls natürlich Bürger einverstanden sind. Und so sind wir dann auf den Zug gekommen und haben uns da präsentiert vor der Versammlung. Es hat eine Volksabstimmung gegeben. Ja, es ist viel dafür gebetet worden und dann ganz knapp haben wir es dann, ja, ist dann die Volksabstimmung positiv für uns ausgefallen. Und so haben wir dann im Jahr 2000 dürfen da einziehen. Und ja, mit der Zeit ist dann auch das Vertrauen von der Bevölkerung gewachsen. Da haben wir uns da können langsam einleben und Kontakt knüpfen mit den Leuten von da.
Schwester Claudia, ihr seid ja im ehemaligen Kapuzinerkloster in Zug. Können Sie uns darüber vielleicht berichten, wie das so aussieht?
Ja, es ist ähnlich gebaut wie die anderen Kapuzinerklöster hier in der Schweiz. Das heisst, wir haben eine Kirche, die öffentlich zugänglich ist. Und hinter dem Hochaltar ist die Kirche noch verlängert. Da gibt es einen sogenannten Innerchor, wo wir einfach auch Gebetszeiten können halten, wo wir unter uns sind, die jetzt nicht öffentlich sind. Das heisst, es ist wie eine zweite Kapelle. Ja, dann gibt es natürlich auf dem Parterre einen kleinen Kreuzgang, wie das bei Klöstern so üblich ist, mit einem kleinen Innenhöfli, wo man das Paradiesli nennt. Es gibt einen kleinen Garten. Also das Parterre ist öffentlich zugänglich. Dort ist auch das Refektorium. Das heisst, ein grosser, alter, schöner Speissaal. Küche und natürlich Gesprächszimmer für Beichtgespräche oder Begleitung oder auch wenn Besuch kommt, mit einem grossen Garten auch rundherum. Und wir haben Wohnbereich, das heisst, die Schwestern haben einen Stock, die Brüder haben einen Stock für sich und es gibt auch einen Gästetrakt, wo Leute kommen zu uns für ein paar Tage, für ein Wochenende mitleben.
Das heisst also zum Beispiel, das Refektorium ist für Brüder und Schwestern und Laien. Und dann gibt es Wohnräume, die explizit zum Beispiel einfach für Brüder sind oder Schwestern. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Mhm. Die Wohnbereiche von uns, die sind nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Und eben auch Schwestern und Brüder haben getrennte Wohnbereiche, wo für sie reserviert sind. Da gehen wir, ja, da respektieren wir wirklich auch. Und eben die öffentlichen Räume wie das Refektorium, wie Kirchen, wie eben Garten und so, das ist für die Öffentlichkeit offen, eben wenn Gäste da sind. weil sie auch bei uns am Tisch essen mit uns.
Schön, danke vielmals für das Porträt, Schwester Claudia. Das ist sehr spannend und ich möchte jetzt eine erste Musikpause einspielen, und zwar mit dem Lied von der Seligpreisungen «Es juble der Himmel». Das ist aufgenommen worden bei euch, bei den Seligpreisungen. Und nach dem Lied werden wir noch ein bisschen mehr eintauchen in die Geschichte der Seligpreisungen, die Spiritualität. Und dann am Schluss hören wir auch etwas über den Ruf Gottes von der Schwester Claudia. Ja, heute sind wir im Gespräch mit der Schwester Claudia Huber von der Seligpreisungen in Zug. Die Schwester Claudia hat uns vor der Pause ein sehr schönes Porträt über das ehemalige Kapuzinerkloster gemacht und auch über die Gemeinschaft der Seligpreisungen. Ja, Schwester Claudia, ihr lebt einerseits kontemplativ und andererseits apostolisch. Wie sieht es bei Ihnen ein Alltag aus, Schwester Claudia?
Ja, Sie haben das richtig gesagt. Wir können uns nicht zu der kontemplativen oder zu der apostolischen Art erzählen, sondern eben, weil wir beides leben. Ja, das ist konkret im Alltag. Das zeigt, dass wir ein intensives Gebetsleben führen und gleichzeitig aber auch Apostolat haben, wo wir tätig sind. Gegusse. Das heisst, unser Alltag, unser Tag ist geprägt vom Gebet. Wir beten das Stundengebet, wie andere Ordensleute auch. Laudes, Mittagsgebet, Vesper und vor allem ins Bett gehen komplett. Dann ist der Höhepunkt vom Tag ist immer die Heilige Messe. Das sieht jeden Tag wieder ein bisschen anders aus vom Zeitpunkt her, aber die Heilige Messe haben wir jeden Tag. Auch die Lektion Divina, das heisst Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Und eine Stunde Anbetung hat jedes Gemeinschaftsmitglied pro Tag. So wird unsere Arbeit immer wieder vom Gebet unterbrochen. Und zwischen ihnen gibt es eben die sogenannten Arbeitszeiten, wo jeder eine bestimmte Aufgabe wahrnimmt. Das heisst im Haus, im Haushalt, Küche, Garten, Sakristei, Sekretariat oder das Herstellen von aufgezogenen Ikonen für den Klosterläden, die Arbeit für die Liturgie, aber auch in den Pfarreien und so weiter. Ich glaube, da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Das, was im apostolischen Leben dann zum Ausdruck kommt, unserer Arbeit, das soll einfach ein Überflüssen sein vom Gebet, vom inneren Leben, von dieser Beziehung mit Gott. Die Kraft, die wir dürfen, in der Christi vier schöpfen, und auch das dürfen weitergehen und seine Liebe zu verkünden.
Schön, danke vielmals. Schwester Claudia, und wie sieht denn Ihre Arbeit jetzt aus? Wo sind Sie aktiv tätig?
Vielleicht kann man da noch unterscheiden. Wir haben die Apostolat von den Häusern weltweit sehen ganz verschieden aus. Je nach Bedürfnis von der Diözese vor Ort, je nach Fähigkeiten der Geschwister auch. Das können Exerzitienhäuser sein, Arbeit in Pfarreien, Medien, die man nutzt, Betreuung von Heiligtümern oder auch in armen Ländern humanitäre Hilfe, Betreuung von einem Spital, Wallfahrtsort und so weiter. Also sehr vielfältig. Bei uns im Zug haben wir eigentlich drei Aufgaben. Und zwar ist das, die Mission der Kapuziner weiterzuführen. Das heisst eben, dass es ein Haus vom Gebet ist, der öffentlichen Gebetszeiten, Seelsorge von Leuten, die zu uns kommen und Gespräche suchen, Beichtgespräche, auch der Kontakt zu den verschiedenen Räten der Stadt. Da gibt es jedes Jahr ein sogenanntes Räteessen, wo Kapuziner früher Schneckenessen genannt haben. Es gibt keine Schnecken mehr. Aber
früher hat es effektiv Schnecken gegeben.
Ja, eine Weile lang haben sie da Schnecken gezüchtet. Das war scheinbar die Spezialität von meinem Bruder. Und der hat es dann, ja, die Spezialität auch der Stadträt serviert. Ja, oder zum Beispiel das Friedensglöckli am 8. Mai. Wir haben da einen Kapuzinerturm, der zum Kloster gehört. Und da hat ein altes Glöckli, wo einfach einmal im Jahr geläutet wird, am 8. Mai zum Gedenken vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Das sind so alles, wo wir weiterführen. Denn die zweite Aufgabe, die wir da haben, ist für die deutschsprachige Region von unserer Gemeinschaft sind wir das Ausbildungshaus. Das heisst, alle jungen Menschen, Frauen und Männer, die möchten den Weg vom geweihten Leben in unserer Gemeinschaft gehen, die deutschsprachig sind, also Deutschland, Österreich, Schweiz, kommen zuerst auf Zug im ersten Jahr und kommen da eine Ausbildung über, bevor sie dann weitergehen ins Noviziat. Oder? Ja. Und die dritte Aufgabe, die wir haben, ist die Jugendarbeit, wo wir verschiedene Anlässe organisieren, wo wir gerne möchten, den Jugendlichen einfach Gelegenheit bieten, um eine persönliche Begegnung mit Gott zu erfahren. Wir arbeiten aber auch in den Pfarreien, das heisst, unsere Priester helfen die Gottesdienste aus, kümmern sich auch um Alterswohnheim. Dann haben wir mehrere Geschwister, die Religionsunterricht erteilen. Und wir organisieren auch für Familien dreimal im Jahr Familientag, wo die Familie hierher kommen und die Eltern Impuls bekommen und die Kinder betreut werden nach verschiedenen Altersstufen. Wir organisieren Gebetsübung und aber auch Wallfahrten im Sommer oder Ende Jahr. Zum Beispiel nach Lisieux oder nach Israel. Ja, das ist so grob die Sache, die wir machen. Ich selber bin in der Jugendarbeit tätig. Darf da die Jugendgruppe begleiten. Auch in der Ausbildung darf ich ein paar Impulse geben. Und sonst einfach auch verschiedene Aufgaben im Haushalt. Ja, jeder hat auch einen Putzbereich zum Beispiel. Das ist so mein Alltag.
Schön, danke für das Porträt. Ihr habt ja sehr viele spezielle Anlässe. Können Sie da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen?
Ja, unsere Anlässe sind eben einerseits die Gebetszeiten, die Gebetsübung oder die Pfingstnovene. Vor Pfingsten haben wir zum Beispiel 9 Tage und Nächte lang das Allerheiligste ausgesetzt bei uns in der Kirche. Und da kommen die Leute von außen und übernehmen eine Stunde vom Gebet. Denn wie gesagt, die Familientage sind auch alles, wo fest sind. Aber die meisten alles von uns oder ein grosser Teil von unseren Aktivitäten ist wirklich auf die Jugend ausgerichtet. Und zwar kann man da unterscheiden zwischen 2 Arten von alles vielleicht. Das eine ist eine Jugendgruppe, die sich Geismat nennt, die sehr mit uns verbunden ist. Den Namen haben sie gewählt, weil das Kapuzinerkloster auf einer ehemaligen Geissenwiese, also Geissmatt, erbaut worden ist. So, weil sie sich sehr zugehörig zu dem Ort oder zu unserer Gemeinschaft fühlen, haben sie den Namen gewählt. Und die Jugendgruppe, die tun wir einfach begleiten, sind auch im Team dabei, ja, tun sie geistlich auch unterstützen. Und die organisieren jeweils am Sonntagabend ein Gebetsabend, sogenannte Adorei. Das dauert eine Stunde mit Lobpreis, Impuls, Anbetung, Beichtgelegenheit und nachher noch gemütlichem Zusammensein. Und einmal im Monat organisieren sie den sogenannten Nice Sunday. Das ist ein Gottesdienst in der Pfarrei St. Michael, wo die Jugendlichen Musik machen und den Gottesdienst mitgestalten, wo aber offen ist für Jung und Alt. Dann gibt es auch Filmübungen, 2 Filmübungen im Jahr, ein Skiwochenende oder einen Sporttag. Einmal im Jahr gibt es eine grosse Zusammenkunft von allen Gebetsgruppen in der Schweiz, die sich Adorei nennen. Das sind inzwischen 14 in verschiedenen Städten, die sich immer am Sonntagabend treffen, gleichzeitig. Und an dem Adorei-Festival, das ist in paar Jahren wieder im November, da kommen dann um die 500 Jugendlichen aus der ganzen Schweiz hier in Zug zusammen. Das ist dann in der Pfarrei vor allem auch bei uns. Und dann hier den Glauben feiern und kommen Impuls über, ja, zum Gemeinschaftsstärken. Und dann sind die Adorei auch zum Beispiel eine Lobpreisschulung organisieren. Und jetzt aber unsere alles von der Gemeinschaft für die Jugendlichen sind eben Gebetsübung oder das Ostertreffen. Das heisst, über Ostern laden wir die Jugendlichen für 3 Tage ein, um mit uns die intensiven Tage zu leben und das Geheimnis vom Tod und von der Auferstehung Jesu mit uns zu feiern und zu vertiefen. Sie kommen dann am Donnerstagabend zu uns und bleiben bis am Sonntag. Jetzt dieses Jahr haben wir 75 Jugendliche gehabt, die zu uns gekommen sind. Das war ein riesiges Geschenk, wenn wir das so dürfen feiern. Oder dann gibt es auch sogenannte Einkehrtage, wo eine kleine Gruppe von Jugendlichen kann teilnehmen kann, wo sie in der Stille aufs Wort Gottes hören, das Thema vertiefen, um einfach tiefer ins Gebet hineinzukommen oder ihre Berufung auch zu unterscheiden. Dann empfangen wir auch Gruppen, Firmengruppen oder Schulklassen, die von außen kommen, dann ihnen über das Klosterleben erzählen, eine Klosterführung machen. Ja, und was zum Beispiel auch noch ein Anlass ist für die Jugend, ist der sogenannte Tramp for Jesus. Das ist eine Reise, die wir jeden Sommer organisieren, wo wir 1 bis 2 Wochen zu Fuß unterwegs sind, mit dem Ziel von einem Pilgerort immer. Da haben wir schon verschiedene Reisen gemacht, zum Beispiel von Rom nach Assisi, oder von Ars nach Tese, oder vom grossen St. Bernhard auf Turin. Wir sind auch schon in der Schweiz dann ins Wallis gelaufen, von uns aus. Und jetzt diesen Sommer gehen wir auf Israel 2 Wochen. Da werden wir nicht die ganze Zeit zu Fuss unterwegs sein, aber wir werden die wichtigen Pilgerstätte anschauen und im Licht vom Wort Gottes vertiefen.
Schön, ihr seid sehr kreativ bezüglich dieser Veranstaltungen. Ich denke mir, das kommt sicher auch gut an. Jetzt, Schwester Claudia, im Vergleich zu traditionellen Klöstern habt ihr eine Verantwortliche für die Schwestern, dann eine Verantwortliche für die Brüder und für die Laien. Wie funktioniert jetzt das Zusammenspiel und wie kann man sich voneinander abgrenzen oder wie tut man sich voneinander abgrenzen?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen eine Besonderheit. In vielen Klöstern gibt es entweder Schwestern oder Brüder oder sind dann Laiengemeinschaften oder die Laien sind einfach noch wie ein dritter Orden, dass sie aus der Spiritualität leben, aber nicht an der Mission konkret teilhaben. Also es gibt noch andere Gemeinschaften, die das auch ähnlich leben wie wir. Das sind vor allem eben die Gemeinschaften, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden sind. Das ist eben speziell, dass wir 3 Zweige haben. Schwestern, Brüder und Laien. Und alle 3 Zweige sind sehr wichtig, sonst wären wir nicht die Gemeinschaft, wo wir heute sind. Das heisst, sowohl die Laien, die Schwestern als auch die Brüder haben an der Apostolat teil, sind bei den Gebetszeiten da. Bei den Laien ist natürlich je nach Lebenssituation, engagieren sie sich mehr oder weniger, um da zu sein, weil sie auch in der Regel außerhalb wohnen und finanziell unabhängig sind und auch an einer berufliche Tätigkeit nachgehen, je nachdem. Jetzt haben Sie von der Struktur geredet, dass eben die Schwestern eine eigene Verantwortliche haben, die Brüder haben einen Bruder, der für sie verantwortlich ist, und die Laien einen Laien, einen Familienvater oder ja, jemand vom Laienzweig, der für sie verantwortlich ist. Die Struktur hilft uns, dass jeder seine eigene Berufung auch gut leben kann. Das heisst, es ist gut, dass eine Schwester für die Schwester zuständig ist oder ein Bruder für die Brüder. Ja, weil das einfach auch einfacher ist und ich denke auch eine gesunde Art ist. Dann ist natürlich eine Herausforderung, wie das zusammenspielt in einem Haus, wenn alle 3 Zweige präsent sind. Und für das gibt es einen sogenannten Koordinator. Da ist ein weiterer Verantwortlicher, der die ganzen Tätigkeiten im Haus koordinieren und eben auch die Einheit zwischen den Zweigen. Und da braucht es viel Dialog zwischen den Lokalverantwortlichen der Schwestern, zwischen dem Lokalverantwortlichen der Brüder vom Laienzweig und dem Koordinator. Dass sie, ja, sie müssen einfach gut miteinander kommunizieren, dass die Sachen klar sind. Und, ja, aber da gibt es auch gewisse Eigenständigkeit der Zweig. Das heisst, wir Schwestern können auch untereinander. Wir haben gewisse Zeiten, wo wir zum Beispiel miteinander essen, 3 Übungen in der Woche. Oder wo wir mal miteinander einen Ausflug machen oder Zeiten vom Austausch haben. Und Brüder ebenso. Die Laien auch natürlich. Aber ich denke, die Herausforderungen ist wirklich der Dialog, den sie immer wieder braucht, dass es da nicht Missverständnis gibt. Oder?
Schön, heute sind wir im Gespräch mit der Schwester Claudia Huber von der Seligpreisungen in Zug. Und die Schwester Claudia hat uns ein gutes, schönes Porträt schon gegeben über das Kapuzinerinnen- oder Kapuzinerkloster, wo jetzt die Seligpreisung ist. Und ich möchte noch ein weiteres Lied einspielen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nach dem Lied werden wir noch ein bisschen mehr erfahren über die Spiritualität und auch über den Ruf Gottes von der Schwester Claudia. Wünsche ich viel Freude beim «Ich weiß, dass mein Erlöser lebt».
Come, come, soon despair.
Ja, heute sind wir im Gespräch mit der Schwester Claudia Huber von der Seligpreisungen in Zug. Sie hat uns ein schönes Porträt gemacht über Gemeinschaft. Und ja, wir möchten jetzt noch ein bisschen die Gemeinschaft vertiefen. Ja, ihr seid ja sehr kreativ mit den Anlässen, die ihr anbietet. Jetzt, Schwester Claudia, wie sieht das aus mit dem Zuwachs? Ist da Seligpreisung immer noch gefragt? Habt ihr junge Ordensleute, die zu euch kommen, respektive Laien und Brüder?
Ich glaube, es geht uns wie vielen anderen Gemeinschaften auch. Wir haben immer wieder Nachwuchs. Das heisst, es klopfen immer wieder mal junge Leute bei uns an, die eine Berufung zum Geweihtenleben oder eben auch zum Leben als Laien in der Gemeinschaft verspüren. Aber das ist jetzt nicht die Masse, die anklopft. Es tröpfelt zu ihnen jedes Jahr eins, zwei, jetzt hier in der deutschsprachigen Region. Ich war zum Beispiel letztes Jahr im Noviziat gewesen. Da sind wir 6 Novizinnen für den Schwesternzweig gewesen, aber jede Novizin aus einem anderen Land. Das heisst, von überall ein bisschen, aber es kommen jetzt nicht die Masse. Aber es ist schön, dass wir Berufungen dürfen empfangen bei uns.
Schön. Wie erkenne ich jetzt äußerlich jemanden von den Seligpreisungen, also eine Schwester, einen Bruder, einen Laie zum Beispiel auch?
Ja, das ist eine gute Frage. Früher sind die Laien noch klarer erkennbar gewesen, weil sie in braun, weiss auch angelegt sind. Das heisst zum Beispiel Frauen einen braunen Schüpp und eine weisse Bluse, Männer braune Hose, weisses Hemd. Heute haben sie Die Laien sind eher in Zivil, das heisst normale Kleidung, wie alle anderen auch. Aber sie tragen das Kreuz, das Olivenkreuz, wie die anderen Gemeinschaftsmitglieder auch. Die Schwestern und Brüder haben einen weissen Habit mit einem braunen Kapulier. Dann tragen sie einen Rosenkranz auf der linken Seite, einen Ledergürtel. Manchmal sieht man es auch in Sandalen, aber das ist natürlich nicht obligatorisch. Ja, das sind die Farben, die man trägt. Ich selber bin ganz in Weiss jetzt noch zur Zeit, weil ich erst die zeitlichen Gelübde abgelegt habe. Das heisst, mit den zeitlichen Gelübde ist man ganz in Weiss und nachher bei den ewigen Gelübde kommt man das braune Kapulier über. Auch das Kreuz ändert dann bei den ewigen Gelübde. Ich habe jetzt noch ein Olivenkreuz, das einfach ohne Korpus, ohne, also ein einfaches Olivenkreuz, Olivenholzkreuz. Bei den ewigen Gelübde kommt man dann ein Kreuz über, wo das Lamm Gottes darauf eingeschnitzt ist. Und die Schwestern tragen den weißen Schleier, die Brüder haben einfach eine Kapuze.
Jetzt, wie sieht das aus? Auf welche Heiligen könnt ihr euch berufen? Also die Seligpreisung ist ja da relativ eine moderne Form von Zusammenleben. Und sind das aktuelle Heilige, wo ihr euch darauf berufen?
Das sind Heilige von der, ja, fast alle von der katholischen Kirche. Und zwar sind die einfach unsere Gründergeneration oder unsere Gründer, haben sie sich die ein bisschen aufgedrängt oder sind ihnen wichtig geworden. Und zwar ist das, unsere drei Patronen von der Gemeinschaft sind der heilige Josef, der Pfarrer von Ars und der heilige Seraphim von Sarov. Er kommt aus der orthodoxen Tradition, aus Russland. Der heilige Josef ist unserer Gemeinschaft wichtig geworden, weil unsere Gründer haben am Anfang ein bisschen umgeschaut, auch in den Gemeinschaften, die rundherum so waren, weil sie auch aus der evangelischen Tradition gekommen sind, sind sie noch ein bisschen auf der Suche gewesen, was wirklich ihre spirituelle Ausrichtung ist. Und sie haben dann etwas Schwestern gesehen, dass die, gerade wenn sie materiell etwas gebraucht haben oder Lebensmittel, haben sie sich immer an heiligen Josef gewendet. Und so ist das auch bei uns, dass immer, wenn wir etwas brauchen, sei es auf Niveau von der Küche oder sonst materiell, dann beten wir zum heiligen Josef. Das Schöne ist bei unseren drei Patronen, dass sie wie auch ein bisschen unsere drei Lebensstände ein bisschen widerspiegeln. Der heilige Josef, ein Familienvater, der Pfarrer von Ars, ein Priester, und der heilige Seraphim von Sarov, der Mönch war. Ja, weitere Heilige, die uns einfach sehr wichtig sind, sind die Heiligen, die aus der karmelitischen Spiritualität kommen. Zum Beispiel die kleine Therese, heilige Therese von Lisieux. Von ihr schöpfen wir ganz viel. Besonders auch der kleine Weg, den sie uns aufgezeigt hat. Ja, sie ist uns sehr wichtig. Dann aber auch Teresa von Avila oder der Johannes vom Kreuz. Die einfach für das geistliche Leben uns sehr viel schenken. Ja.
Wie sieht die Zukunft der Gemeinschaft aus? Können Sie da ein paar Worte sagen?
Ja, es ist schön, dass wir sind auf dem Weg von einer neuen Familie vom geweihten Leben zu werden. Das heisst, wir sind von Rom her im Gespräch mit der Kongregation vom geweihten Leben, wo unsere Statuten geprüft hat und jetzt auch auf Probe anerkannt hat. Wir haben dann im Herbst Generalversammlung, wo ein neuer Präsident gewählt wird. Wir sind da schön unterstützt von der Kirche und möchten einfach, ja, weil wir ja noch eine junge Gemeinschaft sind, erst gut 40 Jahre alt, hat uns die Kirche da geholfen, unsere Gemeinschaft auf ein gutes Fundament zu stellen, eben mit den neuen Statuten, mit dem Direktorium, und dort uns da sehr wohlwollend begleiten. Darum glaube ich, dass da sicher eine Zukunft da ist, in unserer Gemeinschaft. Ja, wie lange das denn wird sein, das ist wirklich in Gottes Hand, oder wie unsere Aufgaben in Zukunft aussehen. Ja, und eben in der Evangelisierung tätig sein. Ja, aber die Zukunft liegt in Gottes Hand. Aber ich bin voll Hoffnung.
Schön. Das ist schon gut. Wir sind ja so in der Normierungsphase, respektive in der Leistungsphase. Also es gibt ja drei Phasen jetzt bei einem Unternehmen zum Beispiel, wo aufgebaut wird. Storming, Norming, Performing. Und ihr seid jetzt so quasi am Normieren und dann am Leisten. Ja, heute sind wir im Gespräch mit der Schwester Claudia von den Seligpreisungen in Zug. Aber jetzt sind wir natürlich gespannt, Schwester Claudia, wie ihr Ruf Gottes ausgesehen hat und wie sie zu den Seligpreisungen gekommen sind. Und ich würde Ihnen einfach jetzt einmal das Wort übergeben.
Ich darf vielleicht ein bisschen weiter ausholen, mal mich kurz vorstellen. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und bin in einer katholischen Familie in der Ostschweiz aufgewachsen, in Schwarzenbach. Kanton St. Gallen. Ja, und habe sehr viel von meiner Familie bekommen. Wir sind am Sonntag in die Kirche gegangen, haben miteinander gebetet, am Tisch oder am Abend. Ja, dafür habe ich eine sehr schöne Kindheit gehabt. Dafür bin ich sehr dankbar. Und unsere Pfarrei war auch sehr aktiv, die Pfarrei Jonschwil. Und zwar hat es da immer wieder auch Glaubenskurse gegeben, die durchgeführt worden sind. Und ich habe dann mit 17, also einem Glaubenskurs teilgenommen, Und in diesem Rahmen habe ich zu einer tieferen und persönlichen Beziehung zu Gott gefunden, indem ich mein Leben ihm übergeben habe. Und ab da war das Leben einfach anders gewesen. Es war eine Freude, ein Frieden da gewesen. Die Liebe Gottes darf ich spüren. Und ich war dann hier in der Kantonsschule gewesen, in St. Gallen. Und wir haben dann auch eine Bibelgruppe gegründet, wo wir uns alle zwei Wochen getroffen haben. Und in diesem Glaubensweg ist bei mir dann immer die Frage aufgekommen, ja, weißt du, der Wille Gottes für mein Leben. Die Frage hat mich lange nicht losgelassen. Und zwar habe ich mir auch die Frage gestellt, welchen Beruf soll ich wählen nach der Kantonsschulausbildung? Und ich habe das viel ins Gebet genommen, den Herrn gefragt, ja, was ist sein Wille für mein Leben? Weil ich irgendwie gespürt oder die Gewissheit hatte, dass das, was er für mich vorgesehen hat, dass das mich am glücklichsten machen wird, dass das Beste ist für mich. Ja, und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach einem Beruf. In die Kantonsschule bin ich eigentlich gegangen, weil ich wollte Lehrerin werden. Aber bald habe ich gemerkt, dass das doch nicht ganz das ist, was ich möchte. Und gleichzeitig habe ich nicht wollen studieren, weil ich doch auch gleich mal ein bisschen Geld wollte verdienen, um selbstständig und unabhängig von den Eltern zu sein. Ja, weil ich mich sehr für Sport und Biologie, Medizin interessiert habe, bin ich dann auf Physiotherapie gestoßen und habe dort ja, das war dann mein Traumberuf gewesen, weil dort hat man auch schon gleich mal Praktika gehabt, wo man hätte arbeiten können und ein bisschen Geld verdienen. Ja, und gleichzeitig hat es mein Interesse entsprochen. Aber die Frage, ob es wirklich der Wille Gottes ist, hat mich nie losgelassen. Ein paar Tage später waren dann Aufnahmeprüfungen gewesen für die Physiotherapie. Ich habe nie recht gewusst, ob es jetzt wirklich das ist. Es war mein Wunsch gewesen. Aber dann habe ich einfach zu Gott gebetet und habe ihm gesagt, da soll mir doch ein klares Zeichen geben, ob das wirklich mein Weg ist. Und ich habe alles in die Prüfungen investiert. Aber bei diesen drei Schulen, wo ich es versucht habe, ja, ist dann überall ein Absack gekommen. Ich habe die Prüfungen nicht bestanden. Ja, da bin ich natürlich zuerst ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass das wirklich auch das Zeichen ist, das ich erbettet habe. Und dann ist eigentlich ziemlich schnell, habe ich gemerkt, dass es vielleicht doch Theologie könnte sein. Für das habe ich mich auch sehr interessiert. Aber ich war am Anfang nicht offen gewesen, das wirklich als Beruf zu wählen. Ich habe gedacht, Religion ist mehr etwas für die Freizeit. Aber da hat es mich gleich gepackt. Und dann habe ich dann auch mit einem Priester geredet und er hat mir auch noch ein paar Fragen geklärt und mir geholfen auf dem Weg. Und dann habe ich dann nach der Kantonsschule das Theologiestudium angefangen. Ich habe das nie bereut. Es war wirklich so eine Freude gewesen. Ja, mehr über den Glauben dürfen zu erfahren. Und dann ist aber, lustigerweise ist die Frage, was der Herrgott möchte für mein Leben, ist trotzdem weiterhin geblieben. Ich habe gewusst, ich bin da am richtigen Ort. Aber die Berufung vom Leben ist noch nicht geklärt gewesen. Und innerhalb vom Studium, in diesen Jahren, ist die Sehnsucht einfach nach mehr Zeit fürs Gebet, nach mehr Zeit in der Gegenwart Gottes, ist immer stärker geworden. Und ich habe dann das dritte Studienjahr, also ich habe das Studium in Chur angefangen, die ersten zwei Jahre habe ich in Chur gemacht und nachher das dritte Studienjahr bin ich auf Rom, habe ich das Auslandjahr gemacht, um einfach die Weltkirche noch zu entdecken und habe jetzt dürfen in einer Gemeinschaft bei Schwestern wohnen, bei der Filie della Croce. Die haben ihr Haus an Studentinnen, an Schwestern vermietet. Ja, und so habe ich zum einfach den Alltag von einer Gemeinschaft mitzuerleben und einmal konkret zu sehen. Ja, und dort ist mir dann wirklich bewusst geworden, dass die Sehnsucht nach einem geweihten Leben hat sich dort bestätigt. Und dann ist natürlich die Frage noch weitergegangen, ja, wenn und wo soll ich denn eintreten, was für eine Gemeinschaft? Weil in Rom sieht man so viele verschiedene Ordensleute und ich bin ein paar Gemeinschaften besuchen, aber ich habe gleich gemerkt, das ist gar nicht möglich, die alle kennenzulernen. Ja, und darum hat mir dann der geistliche Begleiter einen guten Tipp gegeben, ich soll mir doch einfach mal aufschreiben, was in meinem Gebetsleben mir wichtig ist, welche Punkte, zum Beispiel die Anbetung oder Beziehung zur Mutter Gottes und so weiter. Da habe ich das gemacht und in dem Jahr habe ich immer wieder mal ertappt, dass ich einfach Lust gehabt, um mal die Homepage von der Gemeinschaft der Seligpreisungen anzuschauen, ein Foto anzuschauen. Ja, und dann bin ich mal auf der Homepage, auf den Punkt Spiritualität, schauen, was denn da überhaupt steht. Und dann habe ich entdeckt, dass das genau die Punkte sind, die ich mir selber auch aufgeschrieben habe, die für mich selber auch wichtig sind. Und da war wirklich ein Moment, wo ich gemerkt habe, nein, ich muss ja gar nicht mehr weitersuchen. Es ist die Gemeinschaft, die eigentlich dem entspricht, was ich suche. Und da habe ich so eine tiefe Freude und einen Frieden empfunden, ja, wo für mich wenig Bestätigung war. Auch andere Zeichen habe ich dürfen bekommen. Zum Beispiel der Bibeltext, wo Jesus einem reichen Jüngling begegnet und wo der Jüngling ihn fragt, was er soll tun, dass er mit ewig Leben können erlangen. Und da sagt ihm Jesus zuerst, er soll Gebot halten. Und nachher lädt er ihn auch ein, alles zu verkaufen und den Armen zu verschenken und ihm nachzufolgen. Der Bibeltext war mir sehr wichtig in diesen Jahren auf der Suche. Oder auch habe ich in einer Novene mal meine Berufung der heiligen Therese anvertraut und sie bittet, dass sie während der Fastenzeit war, mir ein Zeichen zu schenken über meine Berufung. Und ich bitte, dass sie mir doch da am Ostersonntag könnte zeigen. Ja, und dann an Ostern habe ich gar nicht mehr so speziell daran gedacht. Ich bin dann mit Kollegen auf These gefahren und dort hat ein Bruder sein ewiges Engagement für die Gemeinschaft abgelegt. Und der Text hat mich so berührt, da habe ich gemerkt, ja genau, diese Lebensform ist es eigentlich da, wo ich mich danach sehne. Ja, eine Bestätigung für mich war, dass es die Gemeinschaft der Seligpreisungen ist, wo mein Platz ist, dass ich in den folgenden zwei Jahren, nach dem Rom-Jahr, bin ich dann regelmässig die Gemeinschaft besuchen. Und jedes Mal ist so eine tiefe Freude und ein Frieden in mir da gewesen, wo man selber nicht machen kann. Bei anderen Gemeinschaften ist mir da nicht gleich angegangen. Da ist die Anziehung nicht gleich gewesen, oder es hat mir immer etwas gefehlt. Auch wenn ich jetzt nicht etwas Negatives könnte sagen von den anderen Gemeinschaften. Aber es hat mich einfach auf den Zug gezogen zu den Seligpreisungen. Ja, und die Gemeinschaft der Seligpreisungen habe ich eigentlich im Rahmen der Jugendarbeit kennengelernt. Sie sind immer wieder mal an den Weltjugendtag präsent gewesen. Und man hat mich dann 2007 auch gefragt, ob ich helfen könnte, den Weltjugendtag, den Deutsch-Schweizer Weltjugendtag hier in Zug zu organisieren. Und wir hatten dann die Sitzungen immer ja, in den Klostergebäuden hier in Zug. So bin ich regelmäßig hier hergekommen. Ja, und so habe ich dann 2010 mein Theologiestudium in Chur abgeschlossen. Und bin dann im 1. Oktober 2010 hier in die Gemeinschaft eingetreten. Und jetzt letztes Jahr, am 30. August, durfte ich die ersten zeitlichen Gelübde ablegen in Frankreich, nach einem Jahr der Vorbereitung im Noviziat. Ja, und ich bin sehr glücklich da dabei.
Ihre Gebete sind effektiv erhört worden und sie sind wunderbar geführt worden. Also wenn man so hört, was sie erlebt haben, das ist ein wunderbares Glaubenszeugnis. Gebet, das ist sehr zentral. Sie haben sicher, Schwester Claudia, auch ein Lieblingsgebet. Wie lautet das?
Ja, ich habe eigentlich zwei Lieblingsgebete. Das eine ist die Pfingstsequenz. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Kennen Sie vielleicht? Weil mir einfach der Heilige Geist von Anfang an sehr wichtig ist. Und wie ich finde, in diesem Gebet kommen so viele Aspekte vor. Da betet man für Trostlose, für Leute, die in der Unrast sind, ja, um einfach das neue Licht und Kraft vom Heiligen Geist. Und das zweite Gebet ist das Weihegebet an die Mutter Gottes nach dem heiligen Grignion von Montfort. Ja, ich tue das gerne beten. Das heißt so, in Gegenwart des ganzen himmlischen Hofes erwähle ich dich heute, o Maria, zu meiner Mutter und Königin. Dir weihe und schenke ich als dein Gut und Eigentum meinen Leib und meine Seele, all meinen äußeren und inneren Besitz, ja selbst den Wert all meiner guten Werke, der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Ganz und voll, ohne jede Ausnahme, sollst du das Recht haben, über mich und all das Meine nach deinem Gutdünken zu verfügen. in Zeit und Ewigkeit, zur größeren Ehre Gottes. Amen.
Sehr schönes Gebet. Danke vielmals, Schwester Claudia. Abschliessend habe ich jetzt etwas nicht angesprochen, was Sie gerne noch möchten, erwähnt haben.
Ich denke, wir haben nicht so viel über unsere Spiritualität geschwätzt. Ein Punkt, der vielleicht noch nicht zur Sprache ist, ist so ein bisschen unsere eschatologische Ausrichtung. Das heisst, dass wir es zusammen mit der Kirche das Wiederkommen von Jesus Christus in Herrlichkeit erwartet und einfach auch unsere Gebete und unsere Arbeit für das Aufopfern, die Verkündigung oder auch das Leben nach den Seligpreisungen. Die Seligpreisungen, die in der Bibel sind, also selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich und so weiter. Einfach der Aspekt ist uns sehr wichtig, da in einer Einfachheit und im Vertrauen vor Gott zu leben und seine Liebe zu verkünden, damit alle Menschen dürfen zu ihm finden, halt in einem Rahmen, wo es möglich ist.
Jetzt haben wir schon eine Zuhörerin oder Zuhörer, die angeläutet hat.
Ich wollte fragen, ist die Bibelgruppe Immanuel vom Leo Tanner, den ihr gegründet habt?
Ja, ich habe zu der Bibelgruppe Immanuel gehört, genau. Das ist, der Leo Tanner ist mein Pfarrer in Jonschwil. Also ich bin in der Pfarrei aufgewachsen, wo er jetzt schon seit Jahren tätig ist. Und eben, ich habe einen Glaubenskurs gemacht, den die Bibelgruppe Immanuel durchgeführt hat und habe Jugendgottesdienst mitgespielt und bin eben in einer Bibelgruppe gewesen.
Das hat mich jetzt richtig gefreut, weil ich bin auch dabei. Und Jonschwil ist eben auch verbunden. Ich habe Tante und Onkel zu Jonschwil gehabt. Und eben in der Bühne und Oberbühne. Wirklich für mich. Und jetzt habe ich Ihnen so schön zugelassen und hat mich so gefreut. Also da freue ich jetzt mich richtig. Und eben zu Jonschwil gehe ich an eine endige Kirche mit dem Leo Tanner am Nachmittag um 4 Uhr. Das
ist
so etwas Schönes.
Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe so viel bekommen von der Bibelgruppe Immanuel.
Ja, ich auch. Ich freue mich jedes Mal zum Gehen. Wirklich freue ich mich. Und da war so ein schönes Gespräch mit Ihnen. Da freue ich mich jetzt noch lange drüber.
Ja, danke. Vielen Dank.
Schön, danke für
die Frau. Liebe Grüße in meiner Heimat.
Oh, mache ich gern.
Ja.
Und ich wünsche euch einen gesegneten Tag und viel, viel Erfolg für das weitere Leben. Das hat mich so gefreut.
Ja, jetzt Schwester Claudia, ich habe sie vorher unterbrochen gehabt, aber ich habe gleich jetzt den Anruf entgegennehmen. Möchten Sie noch etwas zu der Spiritualität sagen?
Ich glaube gut, wir haben die meisten Punkte angesprochen. Eben das Pfingst, das Leben aus dem Heiligen Geist, die Kommunio von den Lebensständen, auch die apostolische Ausstrahlung, und eben die eschatologische Dimension. Ich denke, dass einiges so ein bisschen drin geflossen ist.
Danke vielmals. Und Sie haben sehr gut geredet. Und ich denke, Sie sind sehr gut angekommen, so wie Äpfer Braun gesagt hat. Danke vielmals, Schwester Claudia. Und so wünsche ich Ihnen reichen Gottessegen